Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, schönen guten Tag. Es könnte der letzte Prozess gegen einen Beteiligten am Holocaust gewesen sein. 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete heute vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen einen ehemaligen SS-Wachmann im KZ Stutthof. Verurteilt wurde der 93-Jährige zu 2 Jahren Haft auf Bewährung. Was dieses Urteil für die Aufarbeitung der NS-Verbrechen bedeutet und warum diese Aufarbeitung noch lange nicht abgeschlossen ist, unser Thema gleich. Außerdem schauen wir nach Düsseldorf. Dort gibt es Aufregung um ein Video der Stadt, das bei jungen Menschen für Corona-Schutzregeln werben soll. Parallel dazu fragen wir, wie geht es Jugendlichen in der Corona-Zeit? Dazu die Ergebnisse einer großen Studie aus Berlin. Wachmänner der SS standen oben auf den Wachtürmen mit Gewehren. Sie überblickten das ganze Lager. Kaum vorstellbar, dass sie die unsäglichen Gräueltaten der Nazis gegen Juden in den Konzentrationslagern nicht gesehen haben sollen. Nein, er sei nicht am Massenmord beteiligt gewesen, beteuerte der hochbetagte ehemalige SS-Wachmann, der als junger Mann im KZ Stutthof bei Danzig als Wärter eingesetzt war. Doch die Richter sahen das anders. Sie verurteilten heute vor dem Landgericht in Hamburg den Angeklagten zu 2 Jahren Haft auf Bewährung. Der frühere KZ-Wachmann habe sich der Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen schuldig gemacht. Ich bin nun verbunden mit der Reporterin Elke Spanner. Frau Spanner, wie begründeten die Richter dieses Urteil?
Die Richter begründeten die Verurteilung damit, dass der Angeklagte damals vom Massenmord im KZ Stutthof wusste und dass er dabei geholfen hat, indem er als Wachmann das Sterben der Gefangenen bewachte. Die Vorsitzende Richterin sagte, Stutthof sei im Herbst 1944 vom Arbeits- zum Vernichtungslager geworden und der Angeklagte habe von seinem Wachturm aus die ganzen Leichenberge und die sehr ausgemergelten Gefangenen gesehen. Er habe aber mit dem Überziehen der SS-Uniform sein Gewissen einfach vollkommen vergessen. Bedeutend war hier, dass die Kammer immer von einem Massenmord durch lebensfeindliche Bedingungen im Lager gesprochen hat. Es gab ja bislang nur bundesweit sehr wenige Urteile für frühere KZ-Wachmänner. Die sind aber alle nur für die Beihilfe zu ganz konkreten Tötungen verurteilt worden, also wegen Beihilfe zu Vergasungen oder Erschießungen vor allem. Da ging das heutige Urteil deutlich drüber hinaus.
Und doch liegt es unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die hatte 3 Jahre Jugendstrafe gefordert. Warum lag es jetzt drunter?
Das sind natürlich immer sehr individuelle Erwägungen. Der Angeklagte war ja damals erst 17 Jahre alt, sprich er war Jugendlicher, deswegen war das Ganze auch vor einer Jugendstrafkammer. Es spielte immer sehr viel mit rein. Auch die Dauer, wie lange das Ganze schon her ist, wie er sich selber verhalten hat und so. Also da, das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Die Staatsanwaltschaft hatte noch eine Haftstrafe verlangt. Sie sagten es, sie wollte 3 Jahre Gefängnis. Aber ob der 93-Jährige dann wirklich noch ins Gefängnis gekommen wäre, in seinem hohen Alter und in seinem gesundheitlichen Zustand, das war ohnehin von vornherein ziemlich fraglich.
Der Angeklagte hatte ja einerseits Überlebende und Angehörige um Entschuldigung gebeten, andererseits war er durch selbstmitleidige Äußerungen aufgefallen. Wie hat er denn nun das Urteil aufgenommen?
Nun, er hat das Urteil sehr konzentriert und eigentlich ohne sichtbare Regung angehört. Zum Schluss hat er so ein paar Mal leicht die Stirn gerunzelt. Da weiß man aber natürlich jetzt nicht, ob es die Erschöpfung war. Er ist ja immerhin 93 Jahre alt und die Richterin hat ihr Urteil fast 1,5 Stunden begründet. Oder ob es eine Form des Widerspruchs war. Er hatte natürlich auf ein anderes Urteil gehofft. Sein Verteidiger hatte ja auf Freispruch plädiert, hatte einen Freispruch verlangt für den Angeklagten. Und er selber hatte bis zum Schluss auch in seinem letzten Wort ja immer wieder seine Unschuld Unschuld beteuert. Er hat sich ja darauf berufen, dass er damals als 17-Jähriger seinen Befehlen gehorchen musste. Er hat auch gesagt, er hätte sich dem Wachdienst damals einfach gar nicht entziehen können. Dazu hat die Richterin aber gesagt, doch, er hätte sich entziehen können, wenn er das gewollt hätte. Er habe es aber gar nicht gewollt, weil er nämlich gar kein Problem mit seinem Einsatz im KZ hatte. Das Leid der Gefangenen, das wäre ihm ganz gleichgültig gewesen. Ihm sei nur wichtig gewesen, dass er selbst sicher war und genug zu essen hatte.
40 Überlebende und Angehörige von Opfern hatten sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Was haben die sich erhofft und wurden ihre Erwartungen erfüllt?
Nun, die Nebenkläger, die wollten mit dem Prozess vor allem ein Schuldeingeständnis des Angeklagten erreichen. Das hatten ihre Anwälte in den Schlussplädoyers auch nochmal ganz ausdrücklich gesagt. Es ging den wenigsten darum, dass der Angeklagte jetzt im hohen Alter von 93 Jahren wirklich noch ins Gefängnis geschickt wird. Die KZ-Überlebenden und die Angehörigen, die wollten ihre Geschichte einfach nochmal erzählen können, öffentlich. Sie wollten auch nochmal von ihrem Leid berichten. Und sie wollten vom Gericht die ganz klare Aussage hören, dass auch die Wachmänner damals Schuld auf sich geladen haben. Und diese klare Aussage, die haben sie heute auch wirklich bekommen.
Aber ein Schuldeingeständnis nicht.
Ein Schuldeingeständnis nicht. Im letzten Wort gab es eine Entschuldigung.
Dieser NS-Prozess könnte der letzte sein. Es gibt zwar noch rund 20 Ermittlungsverfahren, aber dass es zu Prozessen kommt, ist unwahrscheinlich wegen des hohen Alters der mutmaßlichen Täter. Welche Bedeutung hat dieser Prozess, hat dieser Urteilsspruch heute für die juristische Aufarbeitung des Holocaust?
Es ist schon bedeutend, dass es dieses Urteil jetzt überhaupt noch gibt. Man muss auch daran erinnern an dieser Stelle, dass die bundesdeutsche Justiz über Jahrzehnte hinweg die KZ-Wachmänner ja gar nicht strafrechtlich verfolgt hat. Früher wurden nur SS-Leute vor Gericht gestellt, die selbst ganz unmittelbar an den Morden beteiligt waren, die also zum Beispiel selbst Gefangene in die Gaskammern getrieben hatten. Das Ganze hat sich erst 2011 geändert mit der Verurteilung von John Demjanjuk in München. Er war der erste KZ-Wachmann vor Gericht und dadurch, dass diese ganze Aufarbeitung überhaupt erst so spät losging, gibt es natürlich nur noch diese sehr wenigen einzelnen Prozesse. Und deswegen hat jeder Einzelne von daher eine sehr große Bedeutung. Und das heutige Urteil ist ja, wie ich eingangs auch gesagt habe, sogar noch über die vorherigen Schuldsprüche weit hinausgegangen. Das war also fast zum Schluss, muss man sagen, doch noch einmal ein sehr deutliches Signal in der Aufarbeitung.
Vielleicht der letzte Prozess gegen einen Holocaust-Beteiligten ging heute zu Ende. Aus dem Landgericht Hamburg berichtete Elke Spanner. Vielen Dank. Volle Plätze, kein Abstand und feierwütige Jugendliche. Ein Problem, mit dem viele Großstädte zurzeit kämpfen. Platzverweise sind da nur eine Lotlösung. Besser, man pocht auf Einsicht bei jungen Menschen, die Abstandsregeln einzuhalten. Deswegen hat sich die Stadt Düsseldorf was Besonderes einfallen lassen. Sie hat auf ihrer Facebook-Seite ein Video gestellt, in dem ein Düsseldorfer Rapper für Corona-Schutzregeln wirbt. Klingt gut, wenn es sich doch nur nicht um Farid Bang handeln würde, jener Musiker, der frauenfeindliche und antisemitische Texte rappt. Das Video sorgt seitdem für einigen Wirbel. Murat Kuyunchu berichtet.
Hallo Leute, hier spricht Farid Bang und ich kann euch eigentlich nur eins mitgeben. Haltet euch hier an die Abstandsregeln, die wir hier in der Altstadt haben, die wir generell in Düsseldorf haben.
Locker und lässig steht der Musiker Farid Bang am Rheinufer. Mit ungezwungener Art, aber klarer Ansage macht er auf die Corona-Regeln aufmerksam.
Benimmt euch, hört auf, hier Unfug zu machen, sonst ziehe ich euch die Ohren lang. Bleibt vernünftig, wir haben hier viele alte Leute, die sind die Risikogruppe, die höchste Risikogruppe bei der ganzen Corona-Geschichte.
Sein Appell gilt in erster Linie Jugendlichen aus Einwandererfamilien, die meisten orientalischstämmig, wie er selbst. Eine Zielgruppe, die Politik und die Ordnungskräfte in der Stadt nicht mehr erreichen, sagt Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel.
Sie wissen, wir haben ein erhebliches Problem, insbesondere mit jungen Männern, häufig migrantischer Herkunft, die insbesondere zu fortgeschrittenen Nachtstunden, sagen wir, den Anwohnern das Leben schwer machen am Rheinufer, aber auch sonst, sagen wir, hier ein potenzielles Infektionsrisiko darstellen und häufig auch ein erhebliches Aggressionspotenzial gegenüber der Polizei.
Um diese, aber auch andere Jugendliche zu erreichen, hat die Stadt das Video mit Farid Bang auf ihre Facebook-Seite gestellt. Doch die Aktion sorgt für Wirbel. Denn der Düsseldorfer Rapper ist in der Vergangenheit regelmäßig durch antisemitische, frauenfeindliche und gewaltverherrlichende Texte negativ aufgefallen. Im Jahr 2018 hatte er zusammen mit einem anderen Musiker mit den folgenden Textzeilen für einen Skandal gesorgt.
Und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet, mein Körper definiert als vom Auschwitz insassen.
Trotz massiver Kritik bekam Farid Bang den Echo-Musikpreis. Der wurde anschließend abgeschafft. Für Irritationen hatte die Aussage der Stadt Düsseldorf gesorgt, man habe die Zusammenarbeit mit dem Rapper vorher mit der jüdischen Gemeinde abgesprochen. Die jüdische Gemeinde dementiert das. Oberbürgermeister Thomas Geisel teilte gestern auf einer Pressekonferenz mit, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe. Doch der SPD-Politiker steht zu diesem Projekt.
Also ich habe in dem Gespräch, das wir geführt haben, den Eindruck gewonnen, dass es glaubwürdig ist. Er hat mir sehr ausführlich geschildert, was er etwa, wie er diesen Besuch in Auschwitz empfunden hat. Und ich sage immer als Christ, jedem reuigen Sünder muss der Weg zur Umkehr offen sein. Und finde es ein bisschen schwierig, dass man ihn jetzt sozusagen auf Dauer gewissermaßen in eine Ecke stellt und alles für unglaubwürdig empfindet.
Michael Rubinstein, Gemeindedirektor der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, sieht das allerdings anders. Er kann dem Skandalrapper nicht verzeihen.
Das kann man ihm glauben, der eine wird es tun, der andere wird es nicht tun. Vergessen kann man nicht, das werden wir auch nicht tun. Und gerade in Zeiten von steigendem Antisemitismus ist so ein Mensch mit solchen Aussagen schon auch zu beachten, im Positiven wie im Negativen.
Zwar begrüße die jüdische Gemeinde grundsätzlich eine solche Aufklärungsaktion, hätte sich aber eine ganz andere Umsetzung gewünscht, so Rubinstein.
Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Sicherlich, man muss die Zielgruppen da abholen, wo sie sind. Und Farid Bang erreicht bestimmte Zielgruppen, wie andere Rapper auch. Diese Zielgruppe ist auch wichtig, dass wir sie zu erreichen, gerade in Corona-Zeiten. Allerdings muss man auch immer schauen, hat das einen Mehrwert oder hat das einen Mehrschaden? Und in dem Fall, glaube ich, hilft es der Bekanntheit von Farid Bang sehr gut. Das ist eine sehr kostenneutrale Marketingaktion für ihn jetzt, aber der Schaden ist immens.
Die jüdische Gemeinde steht mit ihrer Kritik nicht alleine da. Die nordrhein-westfälische Antisemitismusbeauftragte und ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger kritisiert das Corona-Video der Stadt mit Farid Bang ebenfalls. Die Wahl des Rappers Farid Bang für ein öffentliches Projekt, das gerade beim Thema Coronavirus aufklären soll, ist schwer zu ertragen, sagte sie der Zeitung Rheinische Post. Schwer zu ertragen, aber die Jugend hört diese Musik. Vielleicht auch, leider genau wegen dieser Texte. Michael, der gerade an einer Bushaltestelle in der Nähe des Hauptbahnhofs steht und sich das Video auf seinem Smartphone anschaut, ist überzeugt, dass viele seiner Generation diese Worte ernst nehmen werden.
Natürlich bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall eine blöde Aussage von ihm gewesen ist, als er das halt eben mit Auschwitz in seinem Rap-Text gesagt hat. Zwar bin ich halt immer noch der Meinung, dass Farid Bang halt eben eine Kunstfigur ist und seine Songs nicht unbedingt der Realität entsprechen, beziehungsweise auch seine Meinung halt eben, muss halt eben nicht so sein. Und deshalb finde ich es eigentlich vollkommen okay, dass Farid Bang, der halt extrem viel Einfluss in der Jugendszene hat halt eben, da auf die Corona Maßnahmen hinzuweisen, weil die meisten, die sich halt eben nicht daran halten, halt die Jugendlichen sind, die Farid Bang halt eben mit der Aussage erreichen kann.
Auch seine Freundin Isabella meint, dass Kritiker loslassen und vielmehr das Gute in dem Rapper sehen sollten.
Das ist natürlich eine scheiß Action gewesen, die der gemacht hat. So, aber das, was der jetzt macht, ist ja einfach eine komplett andere Kategorie. Also ist gut, was der jetzt macht. Vor allem, wenn er der Einzige ist so.
Wirbel um ein Video der Stadt Düsseldorf mit dem umstrittenen Rapper Farid Bang. Murat Koyunçu berichtete. Monatelang waren die Schulen geschlossen, Freizeit und Sportaktivitäten nicht möglich, noch nicht einmal ein Treffen mit Freunden im Park. Jugendliche haben besonders gelitten unter dem Lockdown. Denn die Jugend, das ist nun mal eine Zeit, in der sich junge Menschen ausprobieren wollen und sollen. Wie Jugendliche die Corona-Zeit erleben, das haben schon vor Monaten Forscher der Universität Hildesheim untersucht, mit ernüchterndem Ergebnis. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen fühlt sich mit ihren Sorgen nicht wahrgenommen. Viele haben den Eindruck, dass alle allein die Erwachsenen ihnen vorschreiben, wie sie im Alltag zu handeln haben. Heute wurde in Berlin die Sinus-Jugendstudie vorgestellt und ob sie zu ähnlichen Ergebnissen kommt, Panayotis Gavridis berichtet.
Von wegen der Jugend ist alles egal. Sie wird ernster und wünscht sich mehr Beteiligung. So eine der Kernaussagen der aktuellen Sinus-Jugendstudie.
Dieser Trend, dieser Betonung sozialer Werte, klassischer Tugenden setzt sich eher fort. Und dieser klassische Hedonismus, also Party, Action, Feiern, Gehen, hat sich eher abgeebbt.
Sagt Marc Kalmbach, Forschungsdirektor beim Sinus-Institut, bei der heutigen Online-Präsentation der Studie. Sie trägt den Titel »Wie ticken Jugendliche«, analysiert die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen und zeigt, was ihnen wichtig ist.
Viele der befragten Jugendlichen beklagen so eine Jeder-für-sich-Mentalität und fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es geht immer weniger darum, sein eigenes Ding zu machen und um jeden Preis erfolgreich zu sein, als um Wohlbefinden, Gesundheit, Balance und soziale Einbindung.
Es sei der größte Wunsch, so Kalmbach weiter, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Interessant ist dabei, dass das Einkommen bei der Berufswahl kaum eine Rolle spielt, sondern eher Faktoren wie Spaß an der Arbeit oder die Vereinbarkeit mit dem Privatleben. Laut Studie ist den Jugendlichen eines vor allem wichtig, Repräsentanz. Und die gibt es aus Sicht der Befragten nicht, so Kalmbach.
Die Jugend fühlt sich zu wenig gehört und nicht ernst genommen. Für viele ist die mangelnde politische Repräsentation der jungen Generation ein Ärgernis, gerade auch, weil sie eben ein breites Spektrum an gesellschaftlichen Themen interessiert und bewegt.
Das als Macht- und Einflusslosigkeit beschriebene Gefühl und die fehlende Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen führe aber nicht zu einem pauschalen Politiker-Bashing. Das sei eher selten der Fall, so die Autorinnen und Autoren der Studie. Für die Jugendlichen ist die wichtigste politische Aufgabe, den Planeten zu retten. Der Klimawandel beunruhige fast alle Teenager im höchsten Maße, so Kalmbach. Vor allem Bewegungen wie Fridays for Future dürften dazu beigetragen haben, viele dafür zu sensibilisieren.
Die zunehmende Zerstörung der Lebensgrundlagen auf der Erde wird von allen als entscheidend für die eigene Zukunft und die Zukunft der eigenen Kinder empfunden. Das Klimaproblem wird also zu einer zentralen Frage der Generationengerechtigkeit erhoben.
Aber nicht nur Klimaschutz, auch Themen wie Frieden, Migration, Armut, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung spielen genauso wie Sport eine wichtige Rolle für Jugendliche. Genervt sind die Befragten hingegen von den Einschränkungen während der Corona-Krise. Aber die meisten zeigen sich auch mitfühlend, haben Verständnis für die Maßnahmen und loben die Politik, so Kalmbach.
Die meisten sehen es als ihre Verantwortung an, die Krise ernst zu nehmen und sich um ihre Mitmenschen zu sorgen. Klar, das Problempanorama wird von Sorgen um die Gesundheit dominiert. Da haben sie aber weniger die eigene Gesundheit im Blick, sondern vor allem die der älteren Familienmitglieder und den bekannten Risikogruppen.
Die Jugendlichen kritisieren ferner die Wiedereröffnung der Schulen und dass sie bei der Debatte nicht berücksichtigt worden seien. Die Corona-Nachbefragung fand Ende April, Anfang Mai statt, also zu einer Zeit, in der erst kurz zuvor Lockdown-Maßnahmen ergriffen worden waren. Somit hielt die eigene Betroffenheit sich wohl in Grenzen, ordnet Kalmbach die Ergebnisse ein. Seit 2008 befasst sich die Sinus-Jugendstudie alle 4 Jahre mit den Lebenswelten von Teenagern. In der aktuellen Ausgabe wurden 72 Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte aus allen Schulformen im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt. Die Studie ist nicht repräsentativ. Die Forschenden bekommen aber durch lange und persönliche Interviews einen guten Einblick in das Denken der Heranwachsenden. Die Studie in Auftrag gegeben haben unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung, die Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, der Deutsche Fußballbund und weitere Verbände.
Jugendliche wünschen sich mehr Beteiligung. Panayotis Gavridis über die Sinus-Jugendstudie, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Schulpflicht bis zum letzten Tag. Bayerische Schülerinnen und Schüler müssen morgen ihre Zeugnisse auf Anordnung des Kultusministeriums persönlich abholen. Ein Thema gleich in der anschließenden Sendung Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Kate Malaike. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Henn.